Willkommen beim Podcast Seelenblüte, wenn die Psyche ans Licht will. Dieser Podcast ist ein Raum für das, worüber oft geschwiegen wird, für Gedanken, Gefühle, innere Kämpfe, die viele Menschen kennen, aber nur wenige laut aussprechen. Hier geht es um psychische Belastungen, um Verletzlichkeit, um Dunkelheit, aber auch um Hoffnung, Verständnis und den Weg zurück ins Licht. Vielleicht hast du dich schon einmal allein gefühlt mit deinen Gedanken. Vielleicht hast du dich gefragt, ob andere ähnlich empfinden. Die Antwort ist ja. Und genau deshalb gibt es diesen Podcast. Seelenblüte möchte sichtbar machen, was im Verborgenen liegt. Ehrlich, einfühlsam und ohne Tabus sprechen wir über Themen, die bewegen und oft auch überfordern. Es geht nicht darum, perfekt zu sein, es geht darum, echt zu sein. Wenn die Psyche ans Licht will, beginnt Veränderung. Schön, dass du hier bist. Nachdem so viele Menschen in meinem Podcast Seelenblüte ihre Geschichte erzählt haben, fühle ich mich mit meiner eigenen Geschichte ziemlich klein. Wir haben viel über Gewalt in Familien gehört, über sexualisierte Gewalt, über Freiheitsentzug und Ähnliches. Und meine Geschichte, die ich hier dazu beitragen möchte, ist dann tatsächlich doch ganz anders gelagert. Sie erkennt mich, ich bin diejenige, die den Podcast Seelenblüte produziert. Ich bin Birgit. Ich bin zum einen Heilpraktikerin für Psychotherapie mit einer kleinen Praxis in Dresden, aber auch schon seit vielen Jahren Lehrerin an Oberschulen in Dresden. Ein bisschen habt ihr schon über mich erfahren, wenn ihr meinen Podcast Funkstille zum Thema Kontaktabbruch in Familien gehört habt. Dort habe ich schon auch sehr viel über mich berichtet, auch über meinen Werdegang, über meine Geschichte und so weiter. Natürlich immer unter diesem Aspekt des Themas Kontaktabbruchs in Familien, da ich ja von dem Kontaktabbruch selbst betroffen bin. Hier in dieser Folge möchte ich mich aber einem ganz anderen Thema widmen, und zwar einer oder meiner ganz persönlichen beruflichen Belastungssituation, die ich als Lehrerin erlebt habe, und möchte euch davon berichten, weil ich glaube, dass diese Situation gerade auch im Lehrerberuf wahrscheinlich doch viel mehr verbreitet ist, als man das vermuten würde. Ich hatte schon so ein bisschen erwähnt, aber ich wiederhole es hier an der Stelle gerne nochmal, dass ich ursprünglich nach meiner Schule, meiner Schulausbildung, lange Zeit gearbeitet habe. Ich war mit meinem Mann selbstständig, wir hatten eine Bäckerei in Dresden, und ich habe erst sehr spät, also mit Mitte 30, ein Studium für das Lehramt an höheren Schulen absolviert. Das heißt, ich bin ursprünglich Berufsschullehrerin, war mit meinem Studium 2005 fertig, habe dort dann ein Jahr in Dresden an einer privaten Schule gearbeitet, um die Zeit bis zum Referendariat zu überbrücken. Habe das Referendariat dann an einer Berufsschule absolviert, hatte im Anschluss noch einen Jahresvertrag, wo ich dort also das frisch Erlernte aus dem Referendariat auch noch sozusagen im Rahmen meiner Tätigkeit anwenden konnte. Nach dem Jahr, nach dieser Befristung, sah es also relativ schlecht aus, oder es sah ganz schlecht aus, denn es gab zu dieser Zeit, zumindest in Dresden, keine freien Stellen an beruflichen Schulen in meiner Ausbildungsrichtung. Ich habe die Ausbildungsrichtung Lebensmittelernährung Hauswirtschaft studiert und als Zweitfach das Fach Wirtschafts- und Sozialkunde belegt. Es waren also keine Stellen frei. Ich war in der Situation, dass ich zu dem Zeitpunkt bereits alleinerziehend war mit meiner kleinen Tochter und dort irgendwie auch im Zugzwang gewesen bin, Geld zu verdienen. Also ich konnte mich dort nicht großartig treiben lassen, sondern musste gucken, wie es irgendwie weitergeht. Bewerbungen im Freistaat Bayern waren erfolgreich. Ich hätte dort eine Tätigkeit in Bamberg oder in Lindau am Bodensee aufnehmen können, aber ich fühlte mich letztendlich dann doch sehr Dresden verbunden und bin sehr froh gewesen, dass letztlich meine Tochter die Entscheidung für mich getroffen hat und gesagt hat, sie will hier nicht weg, auf gar keinen Fall. Und dann waren für mich die Würfel gefallen, zu sagen, okay, ich muss mich also hier irgendwie umgucken, dass es hier weitergeht. Das hat dann in der Folge dazu geführt, dass ich an weiteren privaten beruflichen Schulen hier in Dresden tätig war. Habe dann ganz weg von meiner ursprünglichen Ausbildung Erzieher unterrichtet, Altenpflege unterrichtet und Sozialassistenten. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hätte mir vorstellen können, also in diese Richtung zu bleiben, weil also diese berufliche Fachrichtung Gesundheit und Sozialwesen mir tatsächlich sehr gelegen hat. Es sollte nicht so sein. Auch dort sind die Verträge immer nur Jahresverträge gewesen und irgendwann war ich dann inzwischen Mitte 40 und ich war es leid, mich jedes Jahr neu bewerben zu müssen, um wieder nur für ein Jahr einen Arbeitsvertrag zu erhalten. Aus dem Grund habe ich mich dann an den öffentlichen Dienst, also an das LASOB in Dresden gewandt und nachgefragt, wie denn dort die beruflichen Aussichten wären und habe also auch in meine berufliche Perspektive die Oberschule einbezogen. Das konnte ich mir also tatsächlich vorstellen. Ich hätte mir auch vorstellen können, an die Förderschule zu gehen und habe mich also für beide Richtungen beim LASOB in Dresden 2011 beworben. Um in die Förderschule zu kommen, war es damals auch nicht ganz so einfach. Seiteneinsteiger wurden dort zu Recht aus meiner Sicht nicht so gern genommen oder eben tatsächlich war es nicht so einfach, in den Förderschulbereich damals einzusteigen, so dass ich dann die Oberschule mehr ins Auge gefasst hatte und auch dort sofort eine Zusage bekam für eine unbefristete Tätigkeit. Das hat mir erstmal ganz sehr diese Last genommen, dass ich irgendwie gucken musste, wie ich den Lebensunterhalt für mich und meine Tochter verdienen kann. Ich hatte also dann ein gesichertes Einkommen und konnte einfach dort perspektivisch ein Stück weit weiterdenken. Die Arbeit an der Oberschule war am Anfang für mich unglaublich herausfordernd. Ich hatte große Probleme, von diesen doch fast erwachsenen Berufsschülern mich umzustellen auf Oberschüler, auf pubertierende Kinder im Alter zwischen 13 und 16. Das ist mir also die ersten 2 Jahre aus jetziger Sicht dann doch sehr, sehr schwer gefallen und ich habe mich sehr oft zurückgesehnt an die Berufsschule, habe auch mehrfach Kontakt aufgenommen zu Schulleitern, um dort vielleicht doch irgendwie wieder reinzukommen. Das hat alles nicht funktioniert. Ich musste mich also mit der Oberschule letztlich anfreunden. Inzwischen, 15 Jahre später, fühle ich mich in der Schulart tatsächlich angekommen, fühle mich wohl und kann auch jetzt in der jetzigen Schule, in der ich arbeite, sagen, dass ich mich richtig, richtig gut fühle und dort wirklich auch sehr gern arbeite. Aber der Weg dahin war also ein sehr langer, ein sehr steiniger und auch von sehr vielen Tiefen, auch von Höhen geprägter. Und da möchte ich jetzt eigentlich ein bisschen mehr darauf eingehen. Also ich hatte immer so die Gedanken, okay, wenn ich jetzt da im öffentlichen Dienst bin und meine Position gefunden habe, dann wäre es doch schön, wenn ich auch schaue, ein bisschen mehr, ich sag's mal so ganz salopp, Karriere zu machen. Hatte dann relativ schnell auf dem Schirm, dass ich mir vorstellen könnte, als Fachberaterin zu arbeiten in dem einen Fach. Und habe alles daran gesetzt, Fachberaterin zu werden. Meine Bewerbung dafür ist mehrfach abgelehnt worden mit der Begründung, ich würde nicht die fachlichen Voraussetzungen eines Oberschullehrers mitbringen. Das heißt ganz konkret, ich hatte also für die Oberschule natürlich nicht das zweite Staatsexamen, sondern ich hatte das zweite Staatsexamen ja für das höhere Lehramt an beruflichen Schulen. Das hat also für mich bedeutet, nochmal mich auf die Schulbank zu setzen. Ich hatte also mit dem Landeslehrerprüfungsamt Kontakt aufgenommen und dort ganz konkret erfragt, welche Abschlüsse ich noch nachholen müsse, um das zweite Staatsexamen an Oberschulen zu erlangen. Das hat für mich bedeutet, nochmal für ein halbes Jahr an die Uni zu gehen. Also ich habe dann an der TU Dresden nochmal für ein halbes Jahr im Bereich Politikwissenschaften etwas studiert, habe dort auch nochmal einen Leistungsnachweis erbracht, sodass mir praktisch meine Fächer dann für das erste Staatsexamen angerechnet werden konnten und habe dann das zweite Staatsexamen im Rahmen eines einjährigen Referendariats in Leipzig noch einmal nachgeholt, sodass ich also aktuell sagen kann, ich bin wahrscheinlich einer der wenigen Lehrer in Sachsen, der tatsächlich das zweite Staatsexamen in zwei Schularten nachweisen kann, nämlich in der Schulart Berufsschule und in der Schulart Oberschule. Das hat mich dann in der Folge auch dazu gebracht, dass ich immer bei Fortbildungsanträgen ja meinen Lehramtsabschluss angeben musste und die Zeilen dort nie gereicht haben, um alle Abschlüsse und alle Fächer anzugeben. Also das vielleicht bloß mal so nebenbei, weil das in diesem System einfach überhaupt gar nicht vorgesehen war, dass jemand mehrere Staatsexamen hätte haben können. Jedenfalls in der Folge habe ich dann wieder eine Bewerbung als Fachberaterin geschrieben, habe dann auch eine Stelle bekommen, bin also dann seit 2015 als Fachberaterin in dem Bereich des LASUB Dresden unterwegs gewesen, habe das sehr gern gemacht. Es gab dafür den Donnerstag praktisch als Abminderungszeit. Ich war also donnerstags immer an den Schulen unterwegs und habe die restliche Zeit an der Schule gearbeitet, also Montag bis Mittwoch und den Freitag. Ja, ich war für 10 Jahre an der Oberschule tätig, wo ich also direkt zu Beginn meines Arbeitsverhältnisses hin beordert wurde. Dort hat es mir ja, ganz gut gefallen. Ich habe mit meinen Kollegen bzw. mit meiner Schulleitung zwei Umzüge gemeistert. Wir sind also einmal in einen Interimsstandort gezogen und einmal dann noch einen zweiten Umzug, wo wir dann in unseren Schulneubau umziehen konnten. Und das war also eine sehr, sehr spannende Zeit, dort gemeinsam diese Umzüge zu wuppen und vor allen Dingen aber auch das Entstehen der neuen Schule, des neuen Schulcampus mitzuerleben und auch ein Stück weit mitgestalten zu können. Es waren dann dort in dem neuen Schulcampus sehr schöne Bedingungen vorhanden. Auf dem Campus befand sich dann unsere Oberschule und ein Gymnasium, was neu gegründet wurde. Und was so ein bisschen seltsam war aus meiner Sicht, dass es also zwei völlig getrennte Schulen waren mit zwei völlig getrennten Verwaltungseinheiten, Schulleitungen und so weiter, was dann auch tatsächlich in der Folge aus meiner Sicht dazu geführt hat, dass wir zwar einen gemeinsamen Eingangsbereich hatten, eine gemeinsame Mensa und eine gemeinsame Cafeteria hatten, aber wir hatten zum Beispiel sogar getrennte Sportanlagen, wir hatten völlig getrennte Gebäude und an sich gab es kaum Überschneidungspunkte. Das war aus meiner Sicht sehr schade. Auch mein damaliger Schulleiter hat es als sehr schade empfunden, weil tatsächlich die Schulen so nebenher gelebt haben. Also man hätte dort bereits 2018 eine Gemeinschaftsschule aufbauen können, was aber auch politisch damals in Sachsen noch nicht gewollt war. Ich habe mich dann 2020 entschieden, die Schule zu verlassen. Meine Schulleitung und die langjährige Sekretärin der Schule sind oder haben sich 2020 im Sommer gemeinschaftlich in den Ruhestand verabschiedet. Und es war für mich auch der Zeitpunkt gegeben, einfach nochmal neue Schulluft zu schnuppern. Ich wollte gerne in einer Schule tätig werden, wo ich noch mich mit einbringen konnte, wo Schulentwicklung noch nicht abgeschlossen war. Denn an der Schule sah ich wenig Entwicklungspotenzial und meine Kontakte, die noch bestehen in dieser Schule, zeigen mir auch immer wieder, dass dort schulentwicklungsmäßig in der Schule gar nichts passiert, was ich sehr, sehr schade finde, vor allen Dingen im Sinne der Schüler und im Sinne des Potenzials, was eigentlich die Schule hätte. Aber leider scheinen ja die Menschen, die diese Schule dort machen, entweder nicht gewillt oder in der Lage zu sein, Schule zu gestalten. Ich habe dann 2020 im Sommer nach der ersten Corona-Phase die Schule gewechselt auf eigenem Wunsch. Ich habe auch ganz bewusst angegeben, in welche Schule ich möchte, um eben Schule mitgestalten zu können. Ich habe mich in eine Schule versetzen lassen in einem ganz anderen Stadtteil auf der anderen Seite der Elbe. Die Schule war damals gerade das vierte Jahr gerade über die Gründungsphase hinaus. Das heißt, ich bin also in die Klassenstufe 8 sozusagen reingekommen, war dann auch gleich Klassenleiterin von einer Klasse, die man ganz bunt aus Schülern zusammengesetzt hatte, die sozusagen die Resterampe von Schülern gebildet haben, nämlich Schüler, die in anderen Schulen nicht aufgenommen wurden oder andere Schulen verwiesen wurden. Diese Schüler wurden dann in dieser Schule in einer eigenen Klasse gebündelt, von der ich Klassenleiterin wurde. Für mich hat das wenig mit tatsächlich pädagogischer Arbeit zu tun gehabt, sondern ich war vom ersten Tag an im Prinzip Sozialarbeiterin. Ich kann mich überhaupt gar nicht daran erinnern, dass ich in der Klasse irgendetwas in meinen Unterrichtsfächern inhaltlich geschafft hätte. Es gab also zwar Teamstunden in der Woche, die aber komplett für sozial pädagogische Projekte draufgegangen sind. Ich habe zusätzliche Sprechstunden eingeführt, um mit den Schülern ins Gespräch zu kommen. Ich habe in dem Schuljahr 6 Anzeigen wegen Kindeswohlgefährdungen auf den Weg gebracht und von den 26 Schülern, die in der Klasse waren, sind 13 am Schuljahresende sitzen geblieben, haben also die Klasse verlassen. Zum Glück hat die Schulleitung dann rechtzeitig die Gefahrenlage erkannt und hat dann die Klasse im Folgejahr vor allen Dingen mit Abgängern vom Gymnasium aufgefüllt, sodass dann bei meinem Nachfolger sozusagen ein etwas besseres, zumindest auch intellektuell angenehmeres Klientel in der Klasse zu finden war. Ich hatte also dort mit Schülern zu tun, die also schwer kriminell waren, die in Banden verstrickt waren. Ich hatte mit Schulabsentismus zu tun. Also es war die gesamte Melange, die man sich vorstellen kann, in dieser Klasse gebündelt. Ich hatte Eltern, die zum Teil erkannt haben, dass diese Klasse die letzte Chance für ihr Kind ist. Ich hatte aber auch Eltern, die sich also überhaupt gar nicht um ihr Kind gekümmert haben. Also die gesamte Bandbreite. Das Jahr hat mir unglaublich viel abverlangt. Ich habe relativ zeitig Überlastungsanzeigen schreiben müssen. Ich hatte, selbst wenn ich ganz ehrlich war und meine Zeiten aufgeschrieben habe, die ich für die Klasse investiert habe, zum Halbjahr über 250 nachgewiesene Überstunden gehabt, die ich also dort investiert habe, um mit der Klasse zu arbeiten, um mit den Kindern zu arbeiten, um mit den Eltern zu arbeiten. Das hat also dann irgendwann ein Maß angenommen, was für mich völlig unvorstellbar war, dass sowas überhaupt passieren könnte und hat dazu geführt, dass ich mich gesundheitlich auch in der Situation befand, wo ich gesagt habe, also so geht es nicht mehr. Wenn ich also weiter in diesem Umfeld bleibe, mit dieser Belastung bleibe, dann kann ich nicht mehr Lehrer sein. Das ist nicht das, wofür ich angetreten bin, wofür ich vor allen Dingen auch ausgebildet bin. Ich bin überhaupt gar nicht sozialpädagogisch ausgebildet gewesen. Also sind wir ja alle nicht als Lehrer und werden in Situationen reingeworfen mit einer völligen Unverantwortlichkeit von Seiten des LASUBS, auch nicht unterstützt hineingeworfen und müssen dann da irgendwie schwimmen und müssen irgendwie zurechtkommen. Jedenfalls hat das dazu geführt, dass ich außerdem das ganze Modell der Schulgestaltung in dieser Schule hinterfragt habe. Denn es kam noch dazu, dass eine besondere Gestaltung der Unterrichtszeiten zu großen Defiziten im Vermitteln des Lernstoffs geführt hat. Und das hat dann irgendwann dazu geführt, dass ich gesagt habe, nee, also dieses Schulmodell, so schön wie er Mitgestaltung war, ist aber nicht meins. Und mir war dann eigentlich alles egal. Ich habe alles dran gesetzt, um aus dieser Schule wegzukommen. Ich habe dann also ein Jahr später, also 2021, erneut einen Versetzungsantrag gestellt, habe den sehr umfänglich begründet und habe keine Idee gehabt, wohin ich wollte. Also ich hatte keine konkrete Schule, habe mir gesagt, alles ist besser als diese Schule, vor allen Dingen alles ist besser als diese Klasse, ich muss da weg. Ich habe in meinem Versetzungsantrag 10 mögliche Schulen angegeben, die ich mir vorstellen konnte, wo ich auch eine Idee davon hatte, dass sie vielleicht einen Bedarf haben könnten und eine Versetzung unter Umständen direkt erfolgreich sein könnte. Ich wurde dann relativ schnell in das LASUB zitiert, zu dem damaligen stellvertretenden Referatsleiter, der aber dann die Referatsleiterposition innehatte, weil der eigentliche Referatsleiter bereits schon fast im Ruhestand war und musste mich dort also sehr umfänglich erklären, inwieweit ich mir denn das vorstelle zu wechseln und was ich mir einbilden würde, nach einem Jahr bereits wieder einen Versetzungsantrag zu stellen. Ich war aber auf das Gespräch sehr gut vorbereitet, weil diesem stellvertretenden Referatsleiter ein gewisser Ruf vorauseilte und ich konnte also sehr gut belegen, was mir in diesem einen Jahr in dieser Schule widerfahren ist, so dass ganz klar wurde, dass das Amt seiner Fürsorgepflicht für mich gerecht werden musste. Er hat dann versprochen, dass er sich kümmert und dass ich also eine Möglichkeit möglicherweise bekommen könnte, mich im neuen Schuljahr auch an einer neuen Schule wiederzufinden. Ich habe dann dort noch geäußert, dass bitte beachtet werden soll, dass ich natürlich mir darüber bewusst bin, dass ich keine Forderungen stellen kann nach einer ganz konkreten Schule, weil ein Antrag auf Sabbatjahr lief und das schon so weit vorangeschritten war, dass also meine Ansparzeit nur noch ein Jahr dauern würde und ich dann sowieso erstmal für ein Jahr aus dem Schuldienst ausscheiden würde und dass das doch bei der Zuweisung einer neuen Schule beachtet werden muss. Und ich habe auch geäußert, dass ich gerne bereit wäre, meine Arbeitszeit an zwei Schulen zu leisten. Also dass das für mich auch kein Problem wäre, eine Abordnung vielleicht vorübergehend erstmal an zwei Schulen zu bekommen. Nun gut, das Ergebnis des Gespräches war, dass man mich an eine kleinere Schule versetzt hat und ich bekam dann die Aufgabe, mich bei dieser Schulleitung vorzustellen, um einfach mit denen ins Gespräch zu kommen. Das war noch im laufenden Schuljahr. Ich bin also dann kurz vor den Sommerferien das erste Mal in dieser Schule gewesen. Die Schulleitung und auch die stellvertretende Schulleitung war total happy, dass sie wieder jemanden für die Fächer bekommen, jemanden Ausgebildetes für die Fächer bekommen, wo sie also einen Personalmangel hatten. Und ja, wir hatten ein ganz nettes Gespräch und mir schwante dann, dass irgendwie der Informationsfluss vom LASUB zu der Schule doch sehr lückenhaft gewesen sein muss. Und ich hatte dann einfach diese Intuition und dachte mir, okay, du musst jetzt hier ehrlich sein, du musst dich offen machen und du musst vor allen Dingen sagen, dass du jetzt erstmal nur für ein Jahr da sein wirst. Und das tat ich. Ich sagte also, ich hoffe, dass Ihnen bewusst ist, ich bin erstmal nur für ein Jahr Ihnen zur Verfügung gestellt, mehr oder weniger, weil ich einen Antrag laufen habe oder eine Ansparphase habe gerade und dann im nächsten Schuljahr ins Sabbatjahr gehen werde. Und so wie ich das sagte, ging bei beiden Schulleitungen die Jalousie runter. Und auf einmal wandelte sich das Gespräch in ein äußerst unangenehmes. Und ich hatte das Gefühl, oh, ich bin hier völlig falsch. Also das ist denen nicht bekannt. Das LASUB hat mich dort nicht mit diesen Informationen angekündigt, dass ich erstmal nur für ein Jahr verfügbar bin. Und die haben was völlig anderes von mir erwartet. So, ich bin dann dort raus und habe dann gedacht, na, das kann ja prima werden. Ich komme also hier vom Regen in die Traufe und habe dann dort die zuständige Schulreferentin damit nochmal konfrontiert. Ich habe nie darauf eine Antwort bekommen. Also ich muss davon ausgehen, dass es genau so war, dass also diese Schulreferentin oder der Referatsleiter das mit keiner Silbe erwähnt haben, dass ich erstmal nur für ein Jahr zur Verfügung stehe. Und genauso wie ich aus diesem ersten Gespräch rausgegangen bin, genau mit solchen heruntergelassenen Jalousien in den Gesichtern, wurde ich dann im neuen Schuljahr vorgestellt in der Dienstberatung. Und für mich war es in meinem Leben bisher immer wichtig und auch an der Stelle wichtig, ehrlich zu bleiben. Und ich habe also direkt in der ersten Dienstberatung gesagt, ja, ich bin da. Aber ich möchte ganz klarstellen, dass ich jetzt erstmal nur für ein Jahr da bin, weil ich dann ein Sabbatjahr einlegen werde. Und das war der zweite Moment, wo auch bei sehr vielen Kollegen die Jalousie runterging, weil auch diese natürlich nicht davon wussten, dass ich erstmal nur befristet oder ne, einfach nur befristet für ein Jahr da sein werde. Und ab dem Moment bin ich tatsächlich gefühlt bei der Schulleitung vor allen Dingen, aber auch bei einzelnen Kollegen absolute Spießruten gelaufen. Und das war höchstgradig unangenehm. Meine Schulleitung hat mich in meiner Arbeit als Fachberaterin massivst behindert. Ich musste mich immer erklären, was ich tue, warum ich das tue, in welchem Zeitumfang ich das tue, obwohl ich meiner Schulleitung in keiner Form zur Rechenschaft verpflichtet war, sondern dies einer Referentin im Amt gegenüber war. Das spielt überhaupt keine Rolle. Man wollte mich sehr oft an den Donnerstagen in der Schule einsetzen mit der Begründung, uns fehlen die Lehrer, sie müssen hier arbeiten, sie können nicht ihre Schulen betreuen, das geht überhaupt nicht. Mir wurden Weiterbildungen verwehrt. Ich habe in den 4 Jahren, die ich an dieser Schule war, habe ich eine einzige Weiterbildung gemacht. Alle anderen Weiterbildungen, die ich beantragt hatte, wurden entweder nicht genehmigt oder ich wurde genötigt, die Anmeldung zur Weiterbildung zurückzuziehen, weil die Schulleitung nicht bereit war, mich zu unterstützen. Also die Schulleitung hat mir die Arbeit als Fachberaterin zunehmend unmöglich gemacht. Das hat immer mehr dazu geführt, dass ich mir die Frage gestellt habe, was will ich in diesem System überhaupt noch? Diese Schulleiterin, um die es hier geht, ist genau in dem Alter wie meine große Tochter. Also, dass ich davon ausgehen muss, dass da ein riesengroßer Generationenkonflikt existierte. Möglicherweise hat diese Frau ja auch Probleme mit ihrer eigenen Kindheit oder mit ihrer eigenen Mutter. Das mag ich überhaupt nicht beurteilen, aber das schien für mich so raus. Und es war also höchstgradig unangenehm, wie diese Frau mit mir aufgrund ihrer Funktionen umgegangen ist. Also Personalführung war unterirdisch. Mir wurden Dinge unterstellt. Ich wurde in der Folge nur noch daran gemessen, was ich vielleicht für Fehler gemacht haben könnte. Ebenso agiert hat diese stellvertretende Schulleitung, sodass es also Stück für Stück aus der jetzigen Sicht betrachtet eigentlich nur logisch war, dass ich innerlich tatsächlich mich aus dieser ganzen Sache, aus diesem ganzen Schulsystem rausgenommen habe, innerlich gekündigt habe. Ich war für meine Schüler immer da. Ich war immer Ansprechpartner. Ich war viel mehr Ansprechpartner als andere Kollegen, die vielleicht Dienst nach Vorschrift gemacht haben, genauso bezahlt wurden. Aber das ist in Ordnung. Das bringt wahrscheinlich ein so großes System mit sich, dass es immer Nischen gibt für die, die einfach ja, da sind oder eben auch nie da sind und krank sind. Genauso wie es auch die gibt, die einfach immer arbeiten oder mehr arbeiten als andere oder die ganz still vor sich hin arbeiten und die ganz verlässliche Basis einer Schule bilden oder eines Unternehmens, einer Einheit bilden. Das gibt es wahrscheinlich immer. Aber das, was dort passiert ist, ist im Nachhinein betrachtet Mobbing gewesen. Als ich dann später so weit war, nämlich vor circa einem Jahr so weit war, tatsächlich im öffentlichen Schuldienst zu kündigen, wurde mir gesagt, naja, Sie hätten Mobbing-Tagebuch führen müssen. Ja, das ist schön, das im Nachhinein zu wissen. Das kann ich auch nur jedem empfehlen, der heute vielleicht in einer ähnlichen Situation ist, sobald irgendwas auftritt, ein Mobbing-Tagebuch anzufangen. Ich habe es nicht getan. Ich habe mich also sehr oft über E-Mails an das Amt gewendet. Ich habe mich über E-Mails gegenüber der Schulleitung beschwert. Ich habe das alles dokumentiert. Aber es war nie ein Mobbing-Tagebuch, was ich geführt habe. Und dementsprechend hatte ich dann auch schlechte Karten, das im Nachhinein beweisen zu können. Die Situation wurde immer schlimmer und ich war dann erstmal froh, dass ich nach dem einen Jahr in das Sabbatjahr gehen konnte. Das Sabbatjahr hatte ich mir ganz bewusst ausgesucht, auch schon lange Jahre vorher, weil ich für mich ergründen wollte, ob ich mich überhaupt noch im Schuldienst sehe, ob ich weiter Lehrerin bleiben möchte oder ob ich mir eine andere berufliche Perspektive vorstellen kann. Das Sabbatjahr hat mich sehr, sehr viel weitergebracht, auch in meiner persönlichen Reife nochmal weitergebracht. Und als ich dann aber wieder zurück war und wieder in diesen Schuldienst eingetreten bin, war das zunächst mal wieder ganz, ganz schwierig. Also ich kam aus einem Jahr, wo ich völlig selbstbestimmt agieren konnte. Ich konnte wirklich auch sehr interessensgeleitet natürlich agieren. Ich habe in dem Jahr nebenbei, dass ich gereist bin, aber auch sehr viel ehrenamtliche Tätigkeit geleistet, habe mich sehr mit Menschen beschäftigt, die also wirklich am Rand unserer Gesellschaft leben, die zwar Teil in unserer Gesellschaft sind, aber als solcher Teil von uns in der Realität an sich nicht wahrgenommen werden. Und ich komme zurück in diese Schule oder überhaupt in diese Systemschule, muss ich ja sagen, wo alles wieder total geregelt war, wo also klare Anfangszeiten waren, wo es um Disziplin ging, um klare Ausrichtung, Fokussierung und so weiter, wo ich immer mehr gemerkt habe, dass der Mensch oder die Schüler oder der Schüler, die Schülerin, so wie sie ist, eigentlich gar keine Rolle spielen. Hauptsache, sie passen in das System. Aber was ihr Wesen ist und was sie brauchen, hat aus meiner Sicht kaum eine Rolle gespielt und spielt im öffentlichen Schuldienst kaum eine Rolle. Und es ist in diesen großen Klassen auch kaum zu leisten, auf die einzelne Individualität einzugehen. Jedenfalls ging das Mobbing, ich nenne es jetzt einfach wirklich auch Mobbing, der Schulleitung mir gegenüber weiter. Mir wurde weiterhin meine Tätigkeit als Fachberater massivst behindert. Ich konnte zu keiner Fortbildung gehen, musste mich weiterhin immer erklären. Also es führte immer mehr dazu, dass ich auch auf diese Tätigkeit als Fachberaterin immer weniger Lust hatte. Und ich mir natürlich auch die Frage gestellt habe, wenn ich mich selber nicht weiterbilden darf, was soll ich dann eigentlich meinen Kollegen, die ich weiterbilden soll, noch vermitteln? Was ist es eigentlich noch, was der Mehrwert meiner Funktion ist? Und ganz krass war es dann also im Schuljahr 24, 25. Da gab es also mehrere krasse Vorfälle, die ich erlebt habe. Und auf die Vorfälle will ich jetzt auch gar nicht wirklich sehr detailliert eingehen. Jedenfalls haben die dann in der Folge dazu geführt, dass ich mir sogar eine Anwältin nehmen musste, die mich und meine Interessen gegenüber dem LASUB vertritt und sozusagen mich aus der Schusslinie nimmt und ich sozusagen in den Hintergrund treten konnte und mich nicht mit den Menschen dieser Behörde auseinandersetzen musste. Ich habe mir dann die Frage gestellt, also wenn es soweit ist, dass ich gegenüber meinem Arbeitgeber mit einem Anwalt agieren muss und ich damit rechnen muss, dass wenn ich mich selber denen gegenübersetze, dass ich da fertig gemacht werde und in meinem Anliegen, in meiner Person, in meinem Wesen sozusagen überhaupt nicht mehr beachtet werde. Also ich als Mensch, als Mitarbeiterin überhaupt keine Rolle mehr spiele, sondern nur noch wie eine Nummer behandelt werde. Was ist das dann noch? Möchte ich in dem System überhaupt noch tätig sein? Möchte ich meine Arbeitskraft, die also ja noch ein paar Jahre halten muss, möchte ich meine Arbeitskraft diesem System überhaupt zur Verfügung stellen? Oder was ist überhaupt noch meine Perspektive? Was kann ich mir vorstellen? Ich war in dem Schuljahr auch sehr lange krank, aufgrund von Vorfällen, die in der Schule passiert sind. Ich bin dann daraufhin auf eigene Initiative auch sehr lange bei der Reha gewesen und habe tatsächlich, also dieser Vorfall, der sozusagen das auslösende Ereignis war, dieser Vorfall fand direkt Anfang des Schuljahres statt, in der dritten Schulwoche. Und ab dem Moment habe ich gespürt, ich muss was verändern. Das geht so nicht mehr weiter. Wenn ich so weitermache, dann mache ich noch ein, zwei Jahre, dann bin ich arbeitsunfähig, berufsunfähig. Und habe dann also direkt, als ich mich wieder so ein bisschen zurechtgerückt hatte, angefangen auch zu bewerben. Und habe gedacht, so, ich gucke jetzt einfach mal, was ist auf dem Arbeitsmarkt überhaupt noch möglich? Was kannst du als Lehrer machen? Was bietet dir der Arbeitsmarkt? Und das war eine sehr große Ernüchterung, denn ich sag mal, in der Wahrnehmung auch von Unternehmen ist man als Lehrer eben einfach Lehrer und man kann eben nichts weiter als Lehrer. Das war eine bittere Erkenntnis, denn ich bin der Überzeugung, dass ein Lehrer sehr, sehr viel mehr Qualifikation mitbringt, als einfach nur Lehrer zu sein. Und ich habe mich dann also auch sehr, sehr breit beworben, also weg von der klassischen Lehrertätigkeit, denn ich hatte das Gefühl, ich möchte einfach gar nicht mehr als Lehrer arbeiten. Also mir stinkt das ganze System, mir stinkt das ganze Lehrplan, Gemache und Getue, dieses Leistung abliefern auf den Punkt zu Prüfungen und so weiter, weil das einfach aus meiner Sicht nicht mehr zeitgemäß ist, weil das völlig auch dem widerstrebt, was heute Kinder, Jugendliche oder junge Erwachsene leisten können sollen oder leisten müssen. Und dieses starre System, dieses starre Schulsystem tatsächlich überhaupt gar keinen Raum dafür bietet, dass Kinder, die einfach auch andere Fähigkeiten heute haben, andere Eigenschaften mitbringen, was sie in dem System dann überhaupt noch leisten können. Und auch die Erfahrung hat mir gezeigt bei meiner Stellensuche, dass es also unglaublich schwer ist, zumal man ja als Lehrer von einer sehr, sehr hohen Position, auch wenn man mal an die Bezahlung denkt, kommt und es fast unmöglich ist, einen ähnlich bezahlten Job zu finden, wenn man sozusagen neu in einem Unternehmen einsteigen würde. Das ist also unglaublich schwer gewesen und war für mich sehr ernüchternd. Also habe ich mich dann doch wieder nach Schulen umgeguckt und habe eine gute Freundin, die schon seit vielen, vielen Jahren an einer kirchlichen Schule Schulleiterin ist und mit ihr habe ich sehr viel auch gesprochen, wie christliche Schulen funktionieren. Und ich habe lange überlegt, ob das für mich ein Weg sein könnte. Und ich hatte dann tatsächlich den Mut gefasst, habe mich dann also schon im Herbst auch beworben, hatte im November mein erstes Vorstellungsgespräch, hatte dann im Dezember meinen Probeunterricht, dann hatte ich mir auserbeten, auch bei einer Dienstberatung dabei sein zu können, um einfach ein Gespür zu bekommen für die Menschen, die an so einer Schule arbeiten, ein Gespür zu bekommen für das Klima, was an so einer Schule herrscht. Ich möchte oder wollte gerne ein Gefühl bekommen für das Menschenbild, was an so einer Schule gelebt wird oder was eben an einer Schule da vorherrscht. Und ich war da sehr positiv überrascht, muss ich sagen. Das hätte ich nie geglaubt tatsächlich, weil das kam bis dahin nie in meinem Vorstellungsvermögen vor, dass es sowas geben könnte. In der Dienstberatung war es so, dass die Schulsozialarbeiterin einen Redeumfang von fast einer Stunde eingeräumt bekam, um von den aktuellen Tätigkeiten, von Projekten und so weiter zu erzählen, um die Kollegen mit ins Boot zu holen. Was passiert also bei Schulsozialarbeit an dieser Schule? Das hat mich so geflasht. Ich habe also noch nie an einer Schule vorher erlebt, dass ein Schulsozialarbeiter, eine Schulsozialarbeiterin einen derartigen Umfang eingeräumt bekommen hätte, sich vor allen Kollegen zu präsentieren mit der eigenen Arbeit. Das hat mich sehr fasziniert. Und mich hat auch sehr fasziniert, als ich da hospitiert habe an einem Tag, wie Schüler ihre Schule sehen und wie menschlich Schüler miteinander umgehen. Bei allen Problemen, die es natürlich da auch gibt oder gab zu der Zeit, trotzdem einen Umgang miteinander zu finden, der höflich, respektvoll und achtungsvoll ist. Und dass dort keiner gemobbt wurde. Das war für mich ein so völlig neues Erlebnis. Und während meiner Reha, die ich also im Februar, März letzten Jahres absolviert habe, habe ich mich dann also entschlossen, tatsächlich den Wechsel vorzunehmen. Ich habe mir das nicht leicht gemacht, denn ich habe meine Tätigkeit als Fachberaterin sehr gerne ausgeübt. Ich habe meine Tätigkeit als Lehrerin an sich, also in der Arbeit mit den Schülern, sehr gerne ausgeübt und mir tat es auch sehr, sehr leid um meine Klasse, die ich hatte als Klassenleiterin, die zu dem Zeitpunkt gerade eine 9. Klasse waren. Und ich habe also sehr viel abgewogen. Ich habe auch in der Reha sehr viel Zeit damit verbracht, mir darüber klar zu werden, was will ich eigentlich, wo sehe ich mich, wo möchte ich hin. Und ich habe es dann einfach gemacht. Es war wieder so ein Punkt, zu sagen, okay, du kannst jetzt so weitermachen, wäre das eine Option für dich? Kannst du dir vorstellen, unter den Bedingungen weiterzuarbeiten, die nächsten 10 Jahre, die du noch arbeiten musst? Oder möchtest du was verändern? Natürlich kann man Fehler machen, die man im Nachhinein vielleicht erst erkennt, aber was ist dir jetzt wichtig? Ne? Möchtest du gesund bleiben? Möchtest du auch erstmal wieder gesund werden und in deine alte Kraft wieder kommen, die du kennst? Oder wie soll es weitergehen? Und ich habe dann also tatsächlich während der Reha meine Kündigung an das LASU-Pier in Dresden geschickt, habe dazu parallel eine E-Mail geschrieben, weil es ist ja nicht so einfach, wenn man so lange in einem Arbeitsverhältnis steckt, hat man ja auch eine sehr lange Kündigungsfrist und es war mir also wichtig, möglichst zum Ende des Schuljahres ausscheiden zu können und eben nicht erst im September, was dann eben die reguläre Kündigungsfrist gewesen wäre. Und so habe ich das eben auch in der Kündigung formuliert und habe parallel dazu die E-Mail geschrieben, dass das also unterwegs ist und was da drin stehen wird. Und das, was mir gezeigt hat, wie gering geschätzt ich eigentlich bin in diesem Amt, war, dass ich innerhalb von einer halben Stunde eine Antwort hatte, dass man selbstverständlich einem Aufhebungsvertrag zum Schuljahresende zustimmt. Die Begründung war, um einen geordneten Schuljahreswechsel vornehmen zu können. Kann ich auf der einen Seite verstehen, aber es ist mir zu dem Zeitpunkt, und da sprechen wir von Mitte März, es ist mir zu dem Zeitpunkt seit November nicht gelungen, von diesen Mitarbeitern in diesem LASUB irgendeine Antwort auf meine Fragen zu bekommen, die ich denen gestellt habe. Und dann kommt eine Kündigung und innerhalb einer halben Stunde habe ich eine Antwort. Ein Ausdruck einer derartigen Geringschätzung ist mir selten in meinem Leben begegnet. Und es hat mir in dem Moment zum einen den Boden ein bisschen unter den Füßen weggezogen, aber auch gezeigt, dass es vollkommen richtig war, diesen Schritt zu gehen und dieses System zu verlassen. In der Folge dann habe ich überlegt, wie gehe ich jetzt damit um? Mache ich weiter meine Arbeit bis zum Schuljahresende? Wie geht es mir? Möchte ich mich diesen Anfeindungen, die in der Schule immer mehr zutage traten, möchte ich mich denen aussetzen? Möchte ich das nicht? Und ich habe dann mir gesagt, nee, also ich möchte in den Spiegel gucken können. Ich möchte meinen Schülern immer gut begegnen können. Und ich ziehe das jetzt durch und ich führe das zu Ende. Das Ganze führte dann sogar noch dazu, dass von mir verlangt wurde, ich solle doch meinen Nachfolger einarbeiten, wo ich gesagt habe, tut mir leid, das ist nicht meine Aufgabe. Ich habe dann angefangen, ganz klar die Aufgaben voneinander zu trennen und zu sagen, nein, das tue ich nicht. Wenn den jemand einarbeitet, gern irgendjemand, aber ich werde es nicht mehr tun. Und es wurde von mir verlangt, irgendwelche Übergaben zu machen. Ich habe dann gesagt, dass ich nichts zu übergeben habe, weil alles erledigt ist, ne? Ich hatte also alles abgearbeitet, ich habe meinen Lehrplan erfüllt, ich habe alles bis zum letzten Tag erfüllt und wurde dann sogar noch in den Ferien, in meinem Urlaub von der Referentin, die für mich als Fachberaterin zuständig war, belästigt damit, ich solle ihr doch bitte meine Tätigkeitsnachweise als Fachberaterin von vor 2 Jahren nachreichen, weil sie würde die nicht mehr finden. Und das war dann nochmal so ein Punkt zu sagen, okay, bah, abschließen, Ende, Neuanfang. Und ich bin dann in dem neuen Schuljahr zum 1.8. dann in dieser neuen Schule angetreten. Schloss sich ja dann auch ziemlich direkt die Vorbereitungswoche an, in der ich also dann in der Schule angekommen bin. Und ich habe also jetzt gefühlt fast das ganze Schuljahr hinter mir, meine Probezeit gut überstanden, hatte mehrere gute Gespräche mit Schulleitung, habe dort jetzt inzwischen eine Perspektive, habe eine neue Aufgabe gefunden, habe eine Aussicht auf eine eigene Klasse im nächsten Schuljahr, was ich mir sehr, sehr wünschen würde. Und muss sagen, dass ich diesen Schritt also in keinerlei Hinsicht bereut habe. In keinerlei Hinsicht. Mir begegnen die Menschen auf Augenhöhe, wir gehen freundlich, offen, hilfsbereit, zugewandt miteinander um als Kollegen. Wir haben eine ganz flache Hierarchie. Die Schulleitung ist immer ansprechbar. Es gibt überhaupt keine Berührungsängste. Wir haben also einen sehr kollegialen Umgang miteinander. Und was unglaublich angenehm ist, ist die Arbeit mit den Schülern. Natürlich gibt es auch Probleme, ist völlig klar. Ne? Wir sind inzwischen auch eine große Schule, wir wachsen weiter, wir bauen jetzt ein Gymnasium auf an der Schule. Ist also völlig klar, dass es auch Probleme gibt, aber wir haben ein eigenes internes Hilfssystem, ein Unterstützungssystem. Wir haben inzwischen 4 Schulsozialarbeiter, wir haben eine Schulleitung, wir haben 4 stellvertretende Schulleitungen, die also auch Aufgabenfelder sozusagen untereinander aufgeteilt haben. Wir haben einen eigenen Schulpsychologen, wir haben eine eigene Sonderpädagogin, die die ganze Inklusionsarbeit unter sich hat und wir haben ganz viele Inklusionsfachkräfte, die Schüler in der 1:1-Betreuung unterstützen. Wir haben sehr viele Schulbegleiter in den Schulen, in den Klassen drin, die also die Schüler unterstützen. Wir haben als Klassenleiter jeder einen Stellvertreter, der also ansprechbar ist. Und wir haben als Klassenleitungen Abminderungsstunden, beziehungsweise wir bekommen im Monat 4 Stunden zusätzlich bezahlt für Klassenleitertätigkeit, weil die Schulleitung sehr wohl weiß, dass Klassenleitung unglaublich viel mehr Arbeit bedeutet, als wenn ich einfach nur Fachlehrer bin. Natürlich besteht auch dort der Spagat, dass es schwierig ist, Klassenleiterstunden zu gewähren. Aber die fünften Klassen haben Klassenleiterstunden, Klassenstufe 7 hat Klassenleiterstunden. Und alle anderen Klassenleiter werden entlohnt für ihre Tätigkeit und haben da wenigstens einen finanziellen Ausgleich für ihre Arbeit, die sie täglich leisten mit den Klassen. Das ist für mich ein in sich stimmiges System, was auch deutlich besser funktioniert als an öffentlichen Schulen. Die Schule ist sehr gut technisch ausgestattet. Gibt es keine riesengroßen Wege, die man erst gehen muss und Anträge und ähnliches, sondern es wird einfach zur Verfügung gestellt. Da gibt es keine Diskussion. Und das ist nochmal eine völlig andere Herangehensweise. Und aus heutiger Sicht muss ich sagen, ich kann jeden nur ermutigen, zu überlegen, bin ich an meinem Platz in meiner Schule, egal wo auch immer in diesem Schulsystem, noch richtig? Oder ist es vielleicht möglich, einen anderen Weg zu gehen, einen anderen Weg zu beschreiten, sich selbst einfach nochmal neu zu definieren und zu gucken, was will ich, ne? Wie will ich mich ausrichten, wie will ich die nächsten Jahre arbeiten, fühle ich mich wohl? Und wisst ihr, was das Ausschlaggebende für mich am Ende war? Ich habe auch immer überlegt, kann ich mir es auch leisten, in eine andere Schule zu gehen, in eine Privatschule zu wechseln. Und ich kann sagen, dass ich jetzt in der Schule besser eingestuft bin und besser bezahlt werde als vorher im öffentlichen Dienst, weil mir zweimal durch die Hochstufung als Fachberater oder auch im Sinne der Anerkennung von Arbeitsjahren Erfahrungsstufen verloren gegangen sind und ich dadurch in einer deutlich niedrigeren Erfahrungsstufe eingestuft war oder eingruppiert war, als ich es jetzt bin. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, es hat sich für mich in jeder Hinsicht gelohnt, diesen Wechsel vorzunehmen. Und ich kann euch da nur ermutigen, selber nochmal in euch zu gehen und zu überlegen, bin ich jetzt richtig an dem Platz und möchte ich dort an diesem Platz so weitermachen wie bisher oder wäre eine Veränderung wichtig? Denkt dran, ihr habt nur dieses eine Leben und ihr habt nur diese eine Gesundheit. Geht verantwortungsvoll damit um. Und ich will auch an der Stelle nochmal zum Abschluss sagen, ich stelle diese Folge ganz bewusst an das Ende der Podcast-Reihe, weil diese Folge ja doch eine relativ seichte Folge ist im Vergleich zu allem, was bisher gelaufen ist. Und ich sehe das so ein bisschen als einen Abschluss, ja, den man also jetzt hier als Punkt setzen kann. Und auch hier nochmal, seid sorgsam mit euch, geht sorgsam mit euch um, geht mit eurem Leben, mit eurer Gesundheit sorgsam um, achtet auf euch. Und bleibt bei dem, was ihr seid, was ihr wollt und verbiegt euch nicht. Das ist meine Botschaft zum Schluss des Podcasts. Ich danke euch ganz sehr, dass ihr mir die ganzen Folgen die Treue gehalten habt, zugehört habt. Und ich hoffe, ich habe euch nicht zu so sehr gelangweilt mit den Themen, die euch begegnet sind. Und ich freue mich ganz sehr, wenn wir noch in den Austausch treten können. Ihr könnt mir gerne eine E-Mail schreiben. Wie immer unter info@wege-entstehen.de. Ich melde mich bei euch zurück und trete mit euch dann nochmal persönlich in den Kontakt. Ich wünsche euch von Herzen alles erdenklich Gute. Bleibt gesund, behütet, eure Birgit. Danke, dass du heute bei Seelenblüte, wenn die Psyche ans Licht will, dabei warst. Vielleicht hast du dich in manchen Gedanken wiedergefunden, vielleicht hat dich etwas berührt, nachdenklich gemacht oder dir gezeigt, dass du nicht allein bist. Genau dafür ist dieser Raum da. Nimm dir das mit, was dir gut tut und lass das hier, was du gerade nicht brauchst. Jeder Weg ist individuell und jeder Schritt zählt. Egal wie klein er sich anfühlt. Wenn dir diese Folge gefallen hat, teile den Podcast gern mit Menschen, die ihn auch hören sollten. Und wenn du möchtest, bekleide mich auch in der nächsten Folge, wenn wir wieder gemeinsam ein Stück mehr Licht ins Innere bringen. Du kannst mir gerne eine E-Mail schreiben unter info@wege-entstehen.de und deine Gedanken zu der gerade gehörten Folge des Podcasts mitteilen. Du kannst mir auch gern deine eigene Geschichte schreiben. Du kannst aber auch gern Teil direkt des Podcasts sein, indem du hier zum Interview kommst. Ich möchte dir Mut machen, dich zu beteiligen. Pass gut auf dich auf. Bis zum nächsten Mal.
10,49 Sekunden. Bis heute ist keine Frau der Welt schneller gelaufen. Florence Griffith Joyner wurde 1988 zur schnellsten Frau der Geschichte. Doch mit ihrem Weltrekord begann ein zweites Rennen. Ein Rennen gegen den Verdacht. War Flojo ihrer Zeit einfach voraus oder war ihr größter Triumph das Ergebnis von Doping? Beweise gab es nie. Trotzdem verstummten die Zweifel nicht. Nicht einmal nach ihrem frühen Tod, der im Gegenteil die Spekulation noch weiter anheizte. Warum wurde aus einer Ausnahmeathletin einer der umstrittensten Fälle der Sportgeschichte? Und warum werden außergewöhnliche Leistungen irgendwann selbst zum Verdachtsmoment? Der neue Fall bei Tatort Sport auf meinsportpodcast.de.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.